Epheser Kapitel 2, lasst uns noch mal lesen, Vers 18 bis 20. Gemeinsam. Ihn haben wir den Zugang in einem Geist zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremde, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes, erbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, da Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Lasst uns vielleicht nochmal den Vers Nummer 19 in der Ich-Form lesen oder in der Wir-Form.
So sind wir nun nicht mehr Gäste und Fremde, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes.
Hier geht es um uns. Und ich bin so ermutigt, dieses ganze Kapitel, Kapitel 2 vom Epheserbrief, obwohl es so kurz ist, sehr kurz, aber es zeigt den ganzen Vorsatz Gottes, wie es schon rauskam, in Kurzform, ein Kurzabriss des Vorsatzes Gottes. Vom Anfang, von unserem unrühmlichen Anfang, von der Verlorenheit, vom Tod, der Sünde, wo wir herausgerettet worden sind, lebendig gemacht wurden, bis hin zu einer aufgebauten Wohnung Gottes im Geist. Das ist Gottes Vorsatz. Und darauf ist es wichtig, dass der Herr uns immer wieder zurückbringt. Ja, dass wir uns nicht in anderen Dingen verlieren. Ja, ich finde diesen Vers 19 so kostbar. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremde. Ja. Was ich noch ganz kurz vielleicht anfügen wollte, weil heute Morgen ist der Begriff Holz gefallen. Holz. In einem Zeugnis kam es raus. Zwei Hölzer. Eins plus eins gibt eins. Das ist die himmlische Mathematik. Also du hast hier in Hesekiel 37 ist die Rede vom Südreich, von Juda und vom Nordreich. Ja? Und beide wurden in der Hand des Propheten zu einem Holz. Und damit hat Gott gezeigt, es soll ein Volk sein. Gott möchte ein einziges Volk haben. Seine Herrlichkeit ist nicht, wenn sein Volk gespalten ist. Das ist keine Herrlichkeit für Gott. Deshalb möchte er die Einheit. Das ist so stark auch im Vordergrund. Und dafür macht er auch sein Volk lebendig, wie man dann später sieht, auch im Hesekiel, wie die ganzen toten Gebeine wieder lebendig werden. Lob den Herrn. Der Herr hat uns alle lebendig gemacht. Aber nicht für irgendetwas, sondern für sein Volk, für seinen Vorsatz. Und es gibt noch ein Holz, das ist mir dabei bewusst geworden, was auch sehr viel mit Epheser Kapitel 2 zu tun hat. Und es steht in 2. Mose, Kapitel 15. Da sehen wir, das Volk Israel ist herausgerettet, sie haben eine wunderbare Errettung erlebt. Voller Freude, glücklich, herrlich, wir sind herausgerettet aus diesem furchtbaren Ägypten. Und die ganze Armee des Pharao ist dort ertrunken im Roten Meer. Und sie haben gesungen und getanzt und haben Gott gelobt. Aber nicht lang danach kam etwas anderes. Das war der erste Test, der dann kommt. Und so ist es in unserem Christenleben auch. Es kommt der Test. Du hast die Gemeinde gesehen, wie wunderbar, Halleluja, der Herr hat mich berufen für seine Wohnung auf dieser Erde. Ich bin ein Glied am Leibe Christi, ich bin ein lebendiger Stein für den Aufbau. Das haben viele von uns gesehen und genossen. Aber dann kommst du an ein ganz bestimmtes Wasser. Und du denkst, das kann doch nicht sein. Wenn der Segen Gottes hier auf der Gemeinde ruht, wie kann hier ein bitteres Wasser plötzlich uns vorgesetzt werden? Wo kommt es jetzt her? Was habe ich falsch gemacht? Ein bitteres Wasser. Und sofort kam die die Anklagen, kamen die Vorwürfe gegen Mose sogar. Ja, Mose, sie haben sich schon bereut, dass sie sich von Mose haben aus Ägypten herausführen lassen. Wenn wir hier landen an so einem bitteren Wasser, das man nicht mal trinken kann, ungenießbar, werden alle Durst natürlich. Auch wir als Christen sind alle durstig. Ja. Es ist nicht so, dass wir einmal Christ geworden sind und jetzt nicht mehr durstig sind. Nein, wir brauchen jeden Tag Wasser des Lebens, frisches Wasser. Gell? Brauchen Erfrischung vom Herrn. Und dann kommt hier ein, wie heißt es, sie wanderten 3 Tage in der Wüste, das ist Kapitel 15, Vers 22 folgende. Und dann kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Mara heißt bitter. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn. Das war seine Lösung. Ja, wie es auch der Stefan vorhin gesagt hat. Denn wir haben keine Lösung, weißt du, auch viele Gespräche werden vieles nicht lösen. Durch viele Gespräche kann man vielleicht irgendeinen Kompromiss dann am Ende finden. Aber nicht wirklich die Lösung, die weiterführt. Und Mose war derjenige, der gleich zum Herrn ging. Aber wir haben im Neuen Testament nicht dieses, sag ich mal, diese Gewohnheit, dass es einen gibt, der zum Herrn schreit. Sondern wie heißt es hier im Epheser 2, Vers 18, durch ihn haben wir beide den Zugang. Wir alle Beteiligten, wenn irgendwas Bitteres auftaucht zwischen uns. Wir haben beide den Zugang. Und wir sollen den auch nehmen, in einem Geist zum Vater. Wir haben denselben Geist bekommen. Und mit diesem können wir zum Vater kommen. Und erstaunlich, du hast vielleicht eine Auseinandersetzung oder es gab Unfrieden in deiner Familie, mit deiner Frau. Und ihr nehmt den Zugang zum Vater, kommst mit ihr zum Herrn. Und es ist erstaunlich. Jedes Mal ist die Erfahrung ähnlich. Es ist wieder Friede da. Wir können einander verzeihen. Wir können einander lieben, annehmen. Ja? Das ist der Weg. Ja? Es gibt nicht ein Aushandeln, wie regeln wir das jetzt? Ja? Positionen irgendwo vereinbaren, sondern wir kommen zum Herrn. Kommst einfach zum Herrn. Und am besten, wenn in der Gemeinde etwas ist, dass wir gemeinsam zum Herrn kommen. Wir haben für vieles keine Lösung, aber wir haben den Herrn. Ja, wir wissen nicht immer gleich, wie die Sachen einzuschätzen sind, aber wir haben immer den Zugang zum Herrn. Und der Mose schreit zum Herrn. Das ist ein Vorbild für uns. Er kommt zum Herrn, er ruft zum Herrn. Weißt du, wenn er zum Herrn schreit, das zeigt auch was von Hilflosigkeit, von Verzweiflung. Ja, ich weiß nicht, was soll ich, jetzt bin ich hier, was mit diesem Volk. Er wollte ja ursprünglich überhaupt nicht diesen Auftrag von Gott annehmen. Der hat ja schon mit dem Leben quasi abgeschlossen. Der war da in Midian mit 80 Jahren. Er hat nicht im Traum dran gedacht, dass er für Gott irgendwas noch bewegen sollte oder könnte. Und Gott beruft ihn und er sagt, nein, schick jemand anders. Also ich kann sowieso nicht reden. Gott hat ihn überreden müssen, diesen Auftrag anzunehmen. Und jetzt hier diese Situation, er muss das Schimpfen des Volkes ertragen, ja, hat für Gott den Kopf hingehalten. Ja, was soll er machen? Er geht zu diesem gleichen Gott, der ihn berufen hat, der den er gekannt hat, den er kennt. Und die Adresse, das ist wichtig im Gemeindeleben. Wo immer du hingehst und du hast ein Problem, in irgendwelchen christlichen Kreisen hat man dann Seelsorge. Dann bekommt man da Hilfe, irgendwo mit einer Sache umzugehen. Es ist gut, wenn man Geschwister hat, mit denen man Dinge auch besprechen kann, wo man eine Hilfe bekommt. Aber die eigentliche Hilfe ist, dass wir zum Herrn geführt werden. Das ist die Hilfe. Dass ich diesen Zugang zum Vater nehme. Und was ist da passiert? Das Wasser wurde süß. Warum wurde das süß? Weil Gott hat Mose ein Holz gezeigt. Gott zeigte ihm ein Holz. Wir wissen nicht, was das für ein Holz war. Ob das ein Gehölz war, das dort gewachsen ist. Oder es war einfach ein Holz. Mose nimmt das auf Geheiß des Herrn und wirft es ins Wasser. Und das Wasser wurde genießbar. Das Wasser wurde süß, heißt es sogar. Ja, es gibt bittere Situationen in unserem Leben. Und die Erfahrung zeigt immer, du kommst dann zum Herrn. Und die Situation, du kannst sie nehmen. Sie ist gar nicht so bitter. Das brauchen wir, so ein Bewusstsein. Ja? Das sehen wir hier, wenn es darum geht, dass der Herr seine Gemeinde baut, dann brauchen wir die Erfahrung dieses Holzes. Und das ist das Kreuz, wo der Herr auch alles schon behandelt hat, beendet hat, was unter uns Schwierigkeiten machen könnte. Ja? Vor allem mein Selbst. Das macht die größten Probleme. Aber der Herr zeigt uns ein Holz. Er ist für mich ans Holz gegangen und er hat mein Selbst dort am Kreuz beendet. Das macht mich sehr froh und frei. Lob den Herrn. Wir sind nicht mehr in unserem Selbst, sondern wir sind in Christus. Und der Paulus sagt mal im Römerbrief, haltet euch dafür. Haltet euch dafür, dass ihr tot seid. Oder, ich habe es auch mit den Worten mal gesagt, geh davon aus, dass du tot bist. Das ist die Ausgangslage. Also bei uns im Christenleben fängt es mit dem Tod an, kam schon raus die Tage. In der Welt, da beginnt es alles so hoffnungsvoll und endet mit dem Tod. Und dein Christenleben fängt an mit Glauben, Glaube und Taufe. Also schon die erste Beerdigung. Halleluja. Aber es ist eine freudige, eine fröhliche Beerdigung. Weil das alte Selbst mit Christus beendet worden ist. Das, was immer den Aufbau gehindert hat, ist am Kreuz behandelt worden. Ist das nicht wunderbar? Und durch die Taufe machen wir uns eins mit dem Tod Christi. Und dieses Holz gilt es auch zu erfahren. Besonders wenn es um die Gemeinde geht, brauchen wir das Kreuz. Das hat der Herr schon dem Petrus klar gemacht, nachdem der Petrus gesehen hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr sagt ihm, das hat ja nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Aber ich sage dir auch, ich werde meine Gemeinde bauen. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Ach, das war eine wunderbare Offenbarung. Aber kurz darauf hat der Petrus in seinem natürlichen Menschen reagiert, als der Herr etwas gesagt hat, als er von seinem Tod und seiner Auferstehung gesprochen hat. Und der Herr hat ihn zurechtgewiesen und hat ihm gezeigt, das ist wichtig. Wenn wir nicht unser Kreuz aufnehmen, wenn wir nicht lernen, das Kreuz zu nehmen, dann haben wir keinen Teil an Gottes Vorsatz. Dann verpassen wir alles. Der Herr möchte seine Gemeinde bauen, ich bin nicht bereit, das Kreuz zu nehmen. Dann habe ich keinen Teil dran. Damit fängt Gemeinde an. Mit seinem Kreuz, seinem Tod, seiner Auferstehung. Das ist so wunderbar, wie der Herr das auch in diesem kurzen Kapitel so klar macht. Eigentlich habe ich mir nur zwei Verse vorgenommen. Das ist Vers 19 hauptsächlich und dann noch Vers 20. So seid ihr nun nicht mehr. So sind wir nun nicht mehr Gäste und Fremde. Warum? Was heißt es hier? Sondern ihr seid Mitbürger. Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes. Mitbürger. Du gehörst dazu. Glieder des Haushaltes Gottes. Es gibt auch eine Übersetzung, die sagt, dass wir zur Familie Gottes gehören, sein Haushalt. Aber ich denke auch, Glieder des Haushaltes Gottes. Ja, Gott hat einen Haushalt. Und da gehören wir mit dazu. Wir sind nicht Fremde. Ich hoffe, niemand ist ein Gast oder ein Fremder. Ist jemand zum ersten Mal auf so einer Konferenz der Gemeinde hier? Ja? Noch jemand? Ja? Mutig? Ja. Ja. Sieh dich nie als fremd in der Gemeinde. Wir dürfen uns nie in der Gemeinde als Fremde sehen. Ich habe einen kleinen Enkel, der kommt zu uns nach Hause. Der weiß genau, was es da alles gibt. Und er bedient sich dort bei den Dingen, die er kennt. Er macht sich auch nützlich. Der fragt da nicht lange, der guckt, ist der Ofen schon an? Ich habe zurzeit im Winter, um Gas zu sparen, immer mal wieder den Holzofen an. Der kommt, der, das ist für ihn wichtig, der ist 6 Jahre jetzt und er kommt, der putzt die Glasscheibe. Ich sage, also bevor wir nicht die Glasscheibe am Ofen geputzt haben, wird der Ofen nicht angemacht. Das hat er gelernt von mir. Der kommt, wenn er mal Zeit hat, zu mir und dann guckt er, ist der Ofen, putzt den Ofen, macht die Asche weg, weiß genau, wo die hinkommt und dann macht er richtig schnell und gut ein Feuer. Das ist seine Aufgabe. Das brauchst du ihm gar nicht sagen, dass er das machen muss. Andere würden stöhnen, ach, jeden Tag Feuer machen, da ist mir so eine Zentralheizung viel lieber. Ja. Aber er, für ihn ist es wichtig. Und er gehört da dazu, zum Haushalt. Und genau so sehe ich das, dass wir alle in der Gemeinde sehen, dass wir dazugehören. Wir gehören zum Haushalt dazu. Niemand soll in der Gemeinde kommen, nur um eine gute Versammlung anzuhören. Die ganze Christenheit ist so ausgerichtet auf eine Art Performance. Es geht um Gestaltung eines Gottesdienstes, dass es ansprechend ist. Da muss alles stimmen. Ja, und wenn du dann kommst, dann wird dir was geboten. Da ist die Stimmung in Ordnung, da wird genau das ausgesuchte Wort gesprochen, was da jetzt am richtigen Punkt erfolgen muss. Ja, das Gebet wurde vorher schon eingeübt, das darfst du dann sprechen, ne, vorne, da darfst du mal hinstehen und kriegst eine Aufgabe. Da gibt es eine schöne Musik, mehr oder weniger. Alles so aufbereitet, dass es für die Seele sehr angenehm ist. Und kommst in die Gemeinde, es ist nicht so. Warum ist das nicht so? Weil wir machen hier keine Performance. Sondern wir möchten gerne, dass der Herr mit uns in Wahrheit die Gemeinde aufbaut. Weißt du, eine Show gibt es überall. Ja? Überall. Überall gibt es eine Show. Wir müssen aber als Christen nicht eine christliche Show machen. Sondern was wir brauchen ist den Aufbau der Gemeinde, an dem jeder beteiligt ist. Und nicht in Form von, ja, was kannst du gut? Ja, wir können noch jemanden brauchen bei dem und dem Team. Sondern in der Form, dass wir alle geistlich dabei sind. Wir haben eine geistliche Aufgabe in der Gemeinde. Nehmen wir wahr. Wir haben keine Profis, ne, die so und so lange Bibelausbildung haben und dann in der Lage sind zu predigen. Sondern wir sind alle Brüder, Schwestern und wir haben alle etwas von Christus empfangen. Und das ist auch in diesem Kapitel sehr klar drin. Wir alle haben diese Verantwortung. Im Haushalt Gottes gibt es Verantwortung. Du gehörst dazu. Du bist ein Mitbürger der Heiligen. Das heißt, du bist auch einer von den Heiligen. Du gehörst dazu. Zu den Heiligen. Und Glieder des Haushaltes Gottes. Nicht Gäste und Fremde. Setz dich nicht hinten rein und beobachte. Weißt du, beobachten ist einfach. Es war ja gerade wieder Fußball-Weltmeisterschaft. Weißt du, wenn die Leute vor dem Fernseher sitzen und die Fußball beobachten, die können immer besser spielen als die auf dem Feld. Die wissen alles besser, wie man es hätte anders machen können. Und wann man jetzt die Flanke rübergeben müsste oder wann man eben wie das Tor schießen hätte können. Aber es ist was ganz anderes, wenn du selber auf dem Platz bist. Und wir sind alle auf dem Platz. Wir stehen alle auf dem Platz, wir sind auf dem Spielfeld. Obwohl es ist kein Spiel. Es ist ernst, es ist Gottes ewiger Vorsatz. Und wir sind alle beteiligt. Und der Herr erwartet von uns, dass wir das auch wahrnehmen, erkennen. Die ersten Christen waren nicht passiv. Sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Haben alle geredet. So ist die Gemeinde entstanden. Und so soll es auch weitergehen. So wird sie auch vollendet. Dieses Wort Haushalt kommt im Neuen Testament mehrmals vor. Und es hat mit Gottes Verwaltung zu tun. Gottes Ökonomie. Ja, es ist eine Verwaltung. Und da möchte ich gerade dazu nochmal, wenn wir jetzt Epheser Kapitel 2 weiterlesen, dann lesen wir in Kapitel 3, Vers 2, ihr habt ja gehört von der Haushalterschaft der Gnade Gottes, die mir für euch gegeben worden ist. Dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan wurde, wie ich eben in Kürze geschrieben habe. Also er hat diese Offenbarung des Geheimnisses kundgetan. Es hat auch an anderer Stelle geschrieben, zum Beispiel Kapitel 3, Vers 6 bis 10. Nämlich, dass die Nationen mit zum Leib gehören und Mitteilhaber der Verheißung sind in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit und so weiter seiner Kraft. Und dann Vers 8 und 9. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben, den Nationen als Evangelium, den unausforschlichen Reichtum Christi zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Ökonomie des Geheimnisses ist, das von Ewigkeit her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Das könnte man weiterlesen, damit jetzt durch die Gemeinde den Mächten und Gewalten die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht wird. Das ist Gottes Ökonomie, das ist Gottes Haushalt. Das hat was mit seiner Austeilung zu tun. Dieser Haushalt Gottes ist nicht nur von Regeln geprägt. Normal hast du eine Hausordnung, ja, und da musst du dich dran halten, ja, machst alles richtig und dann ist alles gut. Denn diese Haushalterschaft hat was mit der Austeilung zu tun. Gott teilt sich aus. Der Paulus redet sogar vom unausforschlichen Reichtum Christi, den er austeilen darf. Ja, er hat diese Gnade bekommen. Ja. Diese Gnade, er ist so dankbar, sieht man hier. Gell. Obwohl er es eigentlich nicht wert war, aber er ist so froh und dankbar, dass Gott ihm diese Gnade gegeben hat, diesen unausforschlichen Reichtum Christi. Also du möchtest auch gern Haushalter sein von einem ganz reichen Chef. Ein Hausherrn, Hausvater, ein ganz Reicher. Da möchte ich gerne Haushalter sein. Du kannst dir nämlich aus dem Vollen schöpfen. Brauchst du nur austeilen. Du musst dir nicht sparen. Bei Gott braucht man nicht zu sparen. Er ist reich für alle. Die vielfältige Gnade Gottes. Dazu vielleicht noch den 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gabe empfangen hat, so dient einander damit als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Und es wird auch noch ein bisschen näher ausgeführt, wenn jemand redet, dann als Gottesaussprüche. Das ist auch ein Anspruch. Wir reden nicht nur, was uns in den Sinn kommt. Wir möchten so reden, dass Gott durch uns sprechen kann. Gott möchte reden. Deshalb hat er dir einen Mund gegeben, dass er reden kann. Das ist keine Kleinigkeit. Auch unsere Zeugnisse sind nicht nur, damit wir halt auch was gesagt haben und noch einen Gedanken beigetragen haben, sondern sollen etwas von Gottes Aussprüchen übermitteln. Gott möchte durch dich reden. Das muss manchmal gar nicht lang sein. Gottes Haushalter. Als Gottes Aussprüche. Und wenn jemand dient, dann als aus der Kraft, die Gott da reicht. Das ist nicht nur, weil du eine bestimmte Begabung hast und das gut kannst, sondern sogar im Gegenteil. Gott möchte, vielleicht wenn du gar nicht dazu begabt bist, möchte er trotzdem, dass du dienst, dass seine Kraft zum Ausdruck kommt. Seine Fähigkeit. Am Ende soll seine Weisheit dargestellt werden. Das ist wunderbar. Das ist umgekehrt als in der Welt. In der Welt werden Talente gesucht. Aber der Herr lässt uns teilhaben an seinem Haushalt. Ja, also aus der Kraft, die Gott erreicht, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde. Wunderbar. Ja, so ist das in der Gemeinde. Und es kann jeder daran teilhaben. Und in Epheser 1 sehen wir das auch nochmal ganz kurz. Epheser 1, Vers 9 und 10. Indem er uns wissen ließ, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgesetzt hatte in sich selbst. Er hat ein Geheimnis, ein Wohlgefallen. Kam auch schon raus diese Tage. Gott möchte was für sich haben. Gell? Zu seinem Wohlgefallen. Als Jesus getauft wurde, da sagte die Stimme aus dem Himmel, hat der Vater gleich gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und heute, was sagt er heute? Das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hatte in sich selbst, für eine Ökonomie der Fülle der Zeiten, in dem Christus als dem Haupt alle Dinge zusammenzufassen, die in dem Himmel und auf der Erde sind, in ihm und so weiter. Ja, das ist Gottes Ökonomie. Er will alles unter Christus zusammenfassen und dazu teilt er sich heute aus. Und diese Gnade ist sehr vielseitig. Diesen Unterschied müssen wir alle verinnerlichen. Dazu lese ich mal jetzt Timotheus, und zwar 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 4, ab Vers 3. Wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien abreiste, damit du einigen gebieten solltest, nicht anders zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die eher Streitfragen aufbringen, als Gottes Ökonomie im Glauben fördern. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon haben einige, die das Ziel verfehlten, sich abgewandt und so weiter. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen weder, was sie sagen, noch was sie so fest behaupten. Es gibt hier eine Kernaussage, nämlich Gottes Ökonomie im Glauben fördern. Statt Lehrfragen, Streitfragen aufzubringen, sollten wir Gottes Ökonomie im Glauben fördern. Und dazu sind wir alle in der Lage. Wir brauchen die richtige Herzenshaltung, die Sicht, worum es geht. Und lerne im Glauben, das Wort im Glauben zu nehmen, für dich erstmal. Aber das auch dann so weiterzugeben, dass es Gottes Vorsatz fördert. Manchmal müssen Dinge gesagt werden, die vielleicht unangenehm sind. Muss gesagt werden. Und doch kann man die so sagen, dass gleichzeitig Leben ausgeteilt wird. Kann es aber auch so sagen, dass etwas vielleicht noch weiter vertieft wird. Wichtig ist, dass wir lernen, Gottes Ökonomie im Glauben zu fördern. Die Gemeinde hat sehr viel mit Gottes Ökonomie zu tun, Gottes Verwaltung, Gottes Haushalt. Wir haben von Frieden gesprochen, diese Tage. Er ist unser Friede. Und da ist mir dieser Vers nochmal in den Sinn gekommen aus Psalm 120, Vers 7. Ich glaube, jemand hat es auch mal in der Versammlung erwähnt. Ich bin Friede, oder kann auch sagen, ich bin für Frieden. Ich bin der Friede, heißt es hier in Vers 7. Aber wenn ich rede, sind sie für Krieg. Bin für Frieden, aber wenn ich rede, sind sie für Krieg. Ja, das ist oftmals die Erfahrung, du möchtest den Herrn bezeugen, ja, und Menschen wehren sich dagegen, sind dagegen. Selbst wenn wir sagen, wir bauen die Gemeinde, wir sind für Frieden, für die Einheit der Gemeinde, ja, das ist eigentlich der Herzenswunsch Gottes. Da gibt es so viele, die dagegen sind. Plötzlich hast du einen Krieg verursacht. Wolltest du gar nicht, du wolltest Frieden bringen. Und da gibt es plötzlich Krieg. Herr Jesus Christus. Ja, das ist dieser eine Vers. Und der andere Vers war Psalm 85, Vers 11. Barmherzigkeit und Wahrheit begegnen einander. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Also Gerechtigkeit und Friede sind kein Widerspruch. Ist beides Christus. Nur in Christus kannst du das vereinbaren. Wenn es nur um Gerechtigkeit ginge, dann hätten wir keinen Frieden mehr wahrscheinlich. Wenn es jedem um das Recht ginge. Aber bei Christus ist es anders. Er ist der Gerechte, er ist sogar die Gerechtigkeit schlechthin. Er ist uns zur Gerechtigkeit sogar geworden. Und er ist unser Friede. Er hat Gerechtigkeit geschaffen. Er ist der Gerechte. Manchmal möchten wir etwas gerecht entscheiden, aber wir vergessen, dass Christus der Friede ist. Diesen Frieden, ja, dieser Friede ist so wichtig, so kostbar, so groß. Aber ohne Gerechtigkeit von Christus gibt es auch keinen Frieden. Also beides gehört zusammen. Und es gehört alles zu dieser wunderbaren Ökonomie Gottes dazu. Wir hatten die letzten Monate uns damit befasst, dass der Herr seine Braut zubereitet, dass wir vorbereitet werden auf seine Wiederkunft. Da gibt es auch einen ganz bekannten Haushalter in Lukas 12, mit dem sicher auch die meisten von euch sich schon mit befasst haben, die letzten Wochen, Monate. Vers 42, folgende. Der Herr sprach: Wer also ist der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, dass er ihnen zur rechten Zeit die angemessene Speise gibt? Zur rechten Zeit die angemessene Speise. Also dieser Haushalter, wie gesagt, ne, das ist dieser Reiche mit vollen Speichern, vollem Keller, vollem Kühlschrank, volle Vorratskammern. Der braucht einen Haushalter, der austeilen kann. Und der sich nicht drausbringen lässt, ja. Je länger der Herr zögert mit Zurückkommen, desto nachlässiger werden wir Christen. Was kann dir helfen, wach zu bleiben, bis der Herr zurückkommt? Eine Sache ist, lerne, Speise auszuteilen. Lerne, Speise austeilen. Komm nicht bloß in die Hausversammlung, wie soll man sagen, und warte, was der Herr jetzt hier redet, sondern bereite schon was vor im Herzen. Lerne, Speise auszuteilen. Speise, das klingt so, manche können mit dem Wort Speise auch nicht so viel anfangen. Speise heißt, es ist etwas Nahrhaftes vom Herrn. Sein Wort ist unsere Speise. Aber nicht nur das Wort, das hier steht, schwarz auf weiß, sondern das Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das Wort, das gesprochen wird. Das Wort, das sich bewegt. Es bewegt sich in dir. Wie heißt es? Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Ich möchte mehr, wie soll man sagen, mehr sehen, dass wir uns mit dem Wort befassen. Das Wort ist so wunderbar, so voll mit Speise. Es ist unerschöpflich. Und wir hatten gerade auch heute Mittag ein bisschen Gemeinschaft. Wir betonen oft, dass wir das Wort genießen. Was meinen wir damit? Was meinen wir damit? Meinen wir, dass wir das Wort immer nur, wie soll man sagen, halbsatzweise wiederholen und Amen dazu sagen? Das ist auch gut. Das Wort Stück für Stück essen und bewegen und als Gebet nehmen. Das ist wunderbar, das ist wichtig. Aber die andere Seite ist, es ist auch so wunderbar, so schön, im ganzen Wort einfach zu lesen. Mehr und mehr Zusammenhänge zu erkennen, wie vielseitig das Wort ist, was ich da alles entdecke. Ja? Ich habe eine Stelle gelesen und da fällt mir ein, ach, da gab es doch diesen anderen Vers noch. Wo war der nochmal? Und dann liest du die Parallelstelle dazu. Und du merkst, da schließt sich immer mehr auf. Und wisst ihr, in Matthäus Kapitel 13 heißt es, die gute Erde gesät ist, das sind die, die das Wort, wenn sie es gehört haben, verstehen. Verstehen was. Da kommt was an. Das kommt in deine Gedanken. Und du bewegst das. Das Wort ist so ein, man kann sich drin verlieren. Wir müssen neu, denke ich, auf den Geschmack kommen. Allein dieses kurze Kapitel in Epheser Kapitel 2 soll ein Appetitanreger sein für uns alle. Dass wir einfach ins Wort reingehen. Wir haben Epheser 2 gelesen, ja, aber wir haben so viele andere Sachen dazu mit berührt. Wir holen Speise aus dem Wort. Das ist Nahrung, ja. Wir finden da was raus. Als ich das heute Morgen mit den zwei Hölzern gehört habe, ich hatte das noch nie so bewusst für mich gelesen. Das hat mich neu, ja, ich habe mehr Appetit bekommen, noch mehr solche Kostbarkeiten aus dem Wort zu entdecken. Und das ist ja das, was auch der Paulus gemacht hat. Er hat Gottes Ökonomie, er hat sogar von sich geschrieben in Kolosser Kapitel 1, dass er den Auftrag hat für Gott, das Wort Gottes zu vervollständigen. Was hat er denn gemacht? Er hat ja nicht etwas zum Wort Gottes hinzugefügt. Aber er hat diese ganzen Zusammenhänge aufgeschlüsselt. Wie wir gehört haben, ja, du liest nur an einer kurzen Stelle etwas von Melchisedek im Alten Testament, aber sonst kapitelweise über den aaronitischen Priesterdienst. Und so mutig dann hinzugehen und zu sagen, das ist die Hauptsache. Das ist der Geist, der da dazukommt, wenn du ins Wort gehst, dann kommt der Geist dazu. Es ist nicht nur Buchstaben, weißt du, oh, ich weiß alles hier und so weiter. Nein, das Wort und der Geist. Und dann ist es für dich kein totes Wort mehr, sondern es ist für dich ein lebendiges Buch. Es lebt. Ja? Ich habe schon bei manchen gesehen, dass sie die Bibel ganz beschriftet, zusätzlich da noch unterstrichen, farbig, alles. Ist gut. Mach das. Mach das. Da bleibt umso mehr in dir zurück, in dir hängen. Und wenn die ganze Bibel voll ist, dann hol dir eine neue Bibel und fang wieder von vorne an. Und du wirst merken, wenn du anfängst, so mal was zu unterstreichen oder mal was dir Gedanken dazu zu machen und was zu notieren, wirst du merken, da kommt immer mehr dazu. Am Ende ist dir alles wichtig, weil es ist das Wort Gottes. Der Herr möchte uns hineinnehmen, weißt du, dass wir solche Haushalter sind, die den ganzen Reichtum Christi nicht nur hören sonntags oder irgendwo im Internet, sondern dass wir selber lernen, im Wort zu graben. Ja, und vor allem, dass wir diesen Vorsatz, dass wir da noch klarer werden da drin. Ja, und nicht noch davon abgelenkt werden. Gell? Also dieser Haushalter in Lukas 12, der teilt Speise aus. Im Gegensatz zu anderen seiner Zeitgenossen, die anfangen, sich zu betrinken, die nachlässig werden und sogar ihre Mitsklaven noch schlagen. So kann das kommen. Mit Sklaven schlagen, statt mit ihnen den Frieden suchen. Das ist ganz, ganz gefährlich. Weil diese Mitsklaven sind auch Sklaven des Herrn. Möchte ich nicht schuldig sein, einen Mitsklaven möchte ich nicht schlagen. Herr Jesus Christus, ja, lasst uns den Frieden auch hier wichtig nehmen. Weil der Herr nämlich die Einheit der Gemeinde sucht. Ja, wir haben hier in Epheser 2 am Ende den Aufbau. Ja, und die Einheit der Gemeinde ist für den Herrn ein hohes Gut. Sehr entscheidend. Das hat der Herr uns hinterlassen an diesem letzten großen oder langen Gebet, das er gesprochen hat, bevor er gefangen genommen wurde und ans Kreuz ging. Da war ein großer Teil dieses Gebetes, war für uns, für die, die durch das Wort der Jünger an ihn glauben, dass sie alle eins seien. Und letztendlich damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Wir haben sicher alle schon mal oder manche von uns schon das Argument gehört von Menschen, die nicht an den Herrn glauben wollten. Ja, die Christen sind ja sich sowieso nicht eins. Das ist in der letzten Zeit wieder öfter begegnet, nachdem ich vermehrt mal mit Menschen gesprochen hatte. Was sagst du da dazu? Das Argument, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, es tut mir sehr leid, dass das so einen Ausdruck gibt. Ja, das ist unsere Schuld als Christen. Da haben wir was versäumt. Da haben wir irgendwo etwas verloren. Und das möchte der Herr zurückgewinnen. Aber nicht Einheit um jeden Preis, ja, so wie die katholische Kirche, die dann diese Einheit, egal was dort alles praktiziert wird, aber dass man diese Einheit einfordert. Ja, sie sind ja die alleinige Kirche und alle anderen sind die Abtrünnigen von dieser großen Kirche. Und dann gucke ich mal, was machen die alle dort in der katholischen Kirche und gucke mich mal ein bisschen die Augen auf und dann merke ich, ja, das kann nicht die Einheit der Gemeinde sein. Wenn dieses Gebet, ne, ich war mal in Italien, ich habe es vor kurzem mal gesagt, da höre ich ab und zu mal so einen italienischen Radiosender im Auto, musste ich da auf meine Frau warten, die da was gekauft hat. Und dann habe ich Radio Vatikan gehört. Da dachte ich, das hörst du dir mal an. Das war nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Gebetsgemurmel. 7-mal das Ave Maria und 1-mal das Vaterunser. Und so ging das aber rund um die Uhr. Ich habe gedacht, sag mal, was ist das? Gibt's das wirklich? Gibt's das wirklich? Da sind Menschen mit Feuereifer dabei, das Ave Maria zu beten. Sie beten zu einer Maria, zu einer Frau, die vor 2000 Jahren schon gestorben ist. Gehen davon aus, dass sie in den Himmel aufgefahren ist, die Himmelskönigin ist. Und sie wird mehr verehrt als unser Vater im Himmel. Ein Vater unser bekommen. Sie hat 7 Ave Maria bekommen. Ich war entsetzt. Ich sagte, ein vernünftig denkender Mensch muss da schon mal irgendwo merken, dass da was nicht stimmt. Aber Millionen von Menschen sind verführt. Und das ist nur eine Kleinigkeit, also hier, was ich da eben gerade sage. Was da alles läuft im Hintergrund, das ist nicht die Gemeinde, das ist nicht diese Einheit, die wir suchen. Und sie lässt sich leider nicht heilen. Das hat damals auch der Luther schon feststellen müssen. Aber der Herr, was möchte er haben? Er möchte trotzdem seine Gemeinde haben. Du denkst, es ist schief gegangen mit dieser Einheit und es war so schön am Anfang, jetzt ist es halt katholisch geworden, jetzt haben wir halt so viele andere Sachen, aber irgendwo. Aber der Herr gibt uns trotzdem einen Weg, dass wir in Einheit die Gemeinde aufbauen. Das ist das Wunderbare. Wir müssen nicht warten, bis eine andere Zeit kommt, bis wieder irgendwelche andere große geistliche Führer kommen und eine neue Zeit bringen. Sondern wir haben es alle in der Hand. Gell? Wir sind alle, jeder von uns, ein lebendiger Stein für den Aufbau des Hauses Gottes. Und wir können die Einheit festhalten. In Epheser Kapitel 4 heißt es, ich ermahne euch, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, mit der ihr berufen worden seid. Der Berufung würdig. Was ist das für eine Berufung? Die Berufung in sein Reich hinein. Berufung für das Haus Gottes. Stein zu sein im Haus Gottes. Glied am Leib Christi zu sein. Das ist eine hohe Berufung. Und für diese hohe Berufung, was gibt's da? Da heißt es, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, einander in Liebe tragend. Oh oh, so fängt's an. In aller Demut, in Sanftmut, in Geduld, einander in Liebe tragend. Geschwister, ich bin froh, dass ich in der Gemeinde bin. Dass ich bis heute in Demut und Geduld und Liebe von Geschwistern getragen werde. Lob den Herrn. Das ist doch wunderbar, gell? Das ist die Liebe des Herrn, seine Geduld. Er hat so einen Rahmen geschaffen, dass wir einander in Liebe annehmen und ertragen können. Und dann sollen wir eifrig bestrebt sein, die Einheit des Geistes festzuhalten. Festhalten, nicht irgendeine Einheit produzieren. Du kannst eine Einheit organisieren. Du kannst gucken, dass man einige Pastoren und Pfarrer und irgendwelche Leute zusammenholt und dann guckt, wie können wir die Einheit unter den Christen verwirklichen. Alles schon versucht worden. Ist oft versucht worden. Aber es scheitert meistens am Selbst. Weil doch die meisten etwas für sich bauen wollen. Gell, wie der Paulus sagt, jeder sucht das Seine. Nicht das, was Christi Jesu ist. Der Herr möchte seine Gemeinde haben. Wer interessiert sich dafür? Wer möchte? Wer macht sich eins mit ihm? Gell, wir müssen ganz nüchtern feststellen, das ist nicht die Mehrzahl. Viele wollen das Christ sein. So nebenher irgendwo mitnehmen. Dann brauchst du halt einen schönen Gottesdienst, weißt du, wo was geboten ist. Und da gehst du sonntags hin, ja, dann spendest du auch noch was. Ne, dann hast du was Gutes getan, dein Gewissen auch entlastet und kannst schön nach Hause gehen. Und du bist ein frommer Christ. So, zu sagen. Aber die Gemeinde ist was anderes. Gemeinde heißt, ich bin ein lebendiger Stein im Haus Gottes. Ich bin nicht nur Sonntagschrist, ja, sondern wir haben eine ganz andere Berufung. Ja, und dieser sollen wir würdig wandeln. Die Einheit des Geistes zu halten durch das Band des Friedens. Hier taucht wieder der Friede auf. Wir sind ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung unserer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater, über allen, durch alle und in allen. Das ist unsere Einheit. Diese 7 Punkte, das ist unsere Einheit. Da dürfen wir nichts hinzufügen. Nichts weglassen und nichts hinzufügen. Es ist auch nicht irgendeine spirituelle Erfahrung, die uns verbindet. Selbst eine Vision kannst du wieder verlieren. Aber diese Einheit, auf die sollen wir uns berufen und fleißig festhalten. Manche haben schon gesagt, diese Einheit, das ist geistlich, ja. Also praktisch sind wir natürlich sehr getrennt in verschiedene Kirchen und Gruppierungen, Denominationen, aber im Geiste sind wir doch alle eins. Das ist dann als Ausrede genommen hier. Ja, ich nehme dieses Wort als Ausrede. Wir sind ja im Geist alle eins. Aber dieser Aufbau muss praktisch werden. Er muss praktisch sein. Bei der Entstehung der Gemeinde kann man schon etwas von den Erbanlagen der Gemeinde auch erkennen. Da können wir vielleicht gerade mal lesen. Apostelgeschichte 4, 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Was ist denn das? Ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte etwas von seinen Gütern, dass es ihm gehöre, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Alles gemeinsam. Sie waren ein Herz und eine Seele. Weißt du, ist das wunderbar. Weißt du, wenn ich dir vertrauen kann, du kannst mir vertrauen. Wir können uns aufeinander verlassen. Wir lieben einander. Das ist wunderbar. Das ist die beste Familie, die es gibt. Halleluja. Da brauchst du keinen Erbteiler mehr. Wem gehört was? Dir gehört alles. Und deins gehört allen. Hat natürlich so in der Form nicht so lange gehalten. Aber trotzdem, diese Grundhaltung, dass wir so zueinander gehören, einander lieben, in Einheit, füreinander da sind, gell? Ein Herz und eine Seele, das ist, ich sag mal, das ist die, ist mit in der DNA der Gemeinde enthalten. Herr Jesus. Und dann können wir noch in 1. Korinther Kapitel 12 noch lesen, der wurde dieser Tage auch schon mal gelesen, ich schlage ihn trotzdem noch mal auf. 1. Korinther 12, ganz wichtige Verse, wenn es um die Einheit geht. 1. Korinther 12, Vers 12 und 13. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, doch ein Leib sind. So auch der Christus. Also der Christus hat viele Glieder und ist ein Leib, hat einen Leib mit vielen Gliedern. Es ist zu groß, ja? Du bist ein Glied am Leib Christi. Das ist nicht nur eine Lehre oder nur, wie soll man sagen, irgendeine Metapher. Das ist Realität. Das heißt nicht wie der Leib Christi. Ja, ihr seid wie ein Glied. Sondern der Herr ist das Haupt und wir sind Glieder an seinem Leib. Das macht uns auch alle sehr, sehr besonders. Das heiligt uns, das ehrt uns. Das ist eine große Gnade, im Leib Christi sein zu dürfen. Dann heißt es, denn wir sind in einem Geist auch alle in einen Leib hineingetauft worden. Also du bist nicht nur mit einem Geist getauft worden. Ja? Also viele sprechen von einer Geistestaufe und von geistlichen Erfahrungen. Ja? Aber die Taufe, diese Taufe hier, ist in den Leib hinein, in einem Geist, in einen Leib. Das ist unsere ganz normale Taufe. Also sage ich mal normal. Also für viele Leute natürlich nicht normal, aber ganz einfach, ich glaube an den Herrn Jesus, nehme ihn in mein Leben auf, empfange sein Leben, empfange die Vergebung, die Errettung und ich lasse mich taufen. Was passiert da? Ich werde in den Leib Christi hineinversetzt. Hineingetauft. Und im Leib Christi, was ist da los? Wir waren vielleicht Juden, Griechen, Deutsche, Franzosen, Spanier, Sklaven oder Freie, ja, Freiberufler, Arbeitslose, Rentner. Alle sind mit einem Geist getränkt worden. Mit einem Geist getränkt. Das ist nicht wunderbar. Du bist nicht nur hineingetauft in den Leib, sondern du bist getränkt. Da ist was in dich hineingekommen. Mit einem Geist getränkt. Also wenn ich so einen Schwamm ins Wasser reintauche, dann ist er getränkt. Ja, so müssen wir uns das vorstellen. Wir werden getränkt mit einem Geist. Lob den Herrn. Diese Einheit ist so kostbar. Und diese Einheit erfahren wir in der Gemeinde. Deshalb ist auch das der Plan Gottes. Darauf liegt sein Augenmerk. Wenn wir diese Einheit verlieren, vernachlässigen, es ist eine große Konsequenz damit verbunden. Jesus hat mal gesagt, O Jerusalem, da meint er das Volk Israel, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken. Ich wollte immer diese Einheit, ich wollte immer dieses Volk zu meiner Ehre in Einheit zusammen haben, dass sie ihrem Gott loben, ja, und ihren Gott auch kennen. Und ein Zeugnis für ihn sind. Und sie haben nicht gewollt. Wollen wir die Einheit? Amen. Kommt etwas zaghaft. Halleluja. O Herr, bekomme diese Gemeinde in Einheit. Und der Herr hat mit uns was angefangen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber wir müssen nicht alles wissen. Wir wissen, wir haben ja vor 3 Jahren nicht gewusst, wo die Welt hinkommt in 2022. Wir wussten nicht viel, haben keine Ahnung gehabt, wie sich alles entwickelt. Wir werden auch für die Zukunft nicht viel vorhersagen können. Aber wir können uns dem Herrn hingeben für den Aufbau seiner Gemeinde in Einheit an unserem Ort. Und wir können dem Herrn sagen, Herr, ich möchte kein Gast sein, kein Fremder. Ich möchte ganz bewusst als Glied in deinem Haushalt, in deiner Familie, mich einbringen und mich dafür hingeben. Das möchte der Herr zu uns sagen, denke ich auch heute Abend. Und diese Gemeinde hat ein festes Fundament, das kommt noch dazu, das ist in Epheser Kapitel 2 der nächste Vers jetzt, der Vers 20, er baut auf dem Fundament. Ja, es gibt ein festes Fundament. Dieses Fundament, was ist das Fundament? Natürlich, das Fundament ist immer Christus. Aber hier wird es auch sehr praktisch auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Wo Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das ist jetzt Bautechnik. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Habe aber schon ein bisschen was gehört, in Erfahrung gebracht. Also so ein Fundament ist auf jeden Fall wichtig für ein Gebäude. Wir bauen nichts auf den Sand. Ja, wenn wir hier auf Sand bauen, Sand würde bedeuten, wir haben irgendeine gute Idee, wir haben ein paar gute Leute und dann bauen wir was. Irgendwann sind die paar guten Leute weg und die Idee ist auch, war die falsche, dann ist alles beendet. Wir bauen auf den Felsen. Wir legen unser Fundament auf den Felsen. Und das hat der Herr ganz bewusst, hat er schon als der Petrus diese Offenbarung bekommen, hat gesagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Die muss auf dem Felsen stehen, weil das ist ein Gebäude, das steht. Und es steht für ewig. Nicht nur 10, 20 Jahre, nicht nur 100 Jahre, dieses Gebäude steht inzwischen schon 2000 Jahre. Es wird in Ewigkeit stehen. Lies Offenbarung. Da siehst du eine herrliche Stadt, das neue Jerusalem, ja. Und die Grundsteine sind die 12 Apostel. Das ist Gottes Gottes Architektur, Gottes Bauweise. Er kommt in Christus. Und Christus ist der Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Und Christus ist auch der Eckstein, an dem das ganze Gebäude ausgerichtet wird. Und der Eckstein macht noch was. Er verbindet auch verschiedene Wände miteinander. Er verbindet die Heiden und die Juden. Werden dort zusammengefügt. Die unterschiedlichsten Menschen werden zusammengefügt. Du denkst, es passt doch nicht zusammen. Doch, wir haben einen Eckstein. Das passt. Lob den Herrn. Wenn wir uns alle an Christus ausrichten, dann passt es zusammen. Wenn wir uns an was anderem ausrichten, kriegen wir Probleme. Aber wir lernen in der Gemeinde, uns an Christus auszurichten. Deshalb rufe ich oft während des Tages rufe ich, Herr Jesus, ich brauche dich. Wir brauchen diesen wunderbaren Eckstein, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Was sollen wir denn machen? Ja? Du hast eine Idee fürs Evangelium, wir gehen los und was machen wir? Ich bin so ermutigt zu sehen, wie der Herr zum Beispiel in Apostelgeschichte den Brüdern zeigt, wie es geht. Sie machen das Richtige. Sie gehen zum Eckstein. Sie kommen zusammen, beten, fasten, dienen dem Herrn. Ja, und der Herr sprach. Und dann gab es ein Sprechen vom Herrn. Die unterschiedlichsten Brüder waren da zusammen. Verschiedenartigste Menschen waren das. Aber sie waren in Christus, auf Christus ausgerichtet. Haben den Herrn gesucht im Gebet. Und Gott hat zu ihnen gesprochen. Hat sie gebrauchen können für seinen Plan. Das wünschen wir uns doch alle, dass der Herr uns gebrauchen kann für seinen Plan, oder? Amen. Und der Herr hat viel vor. Ich bin überzeugt, der Herr hat viel mit uns allen vor. Wir sind wichtig für den Herrn, Herr Jesus. Und der Herr hat uns ein Fundament gegeben, auf das sich aufbauen lässt. Auf das Fundament kann man aufbauen. Und dieses Fundament der Apostel und Propheten hat auch etwas mit dem hier zu tun. Ja, nochmal, das Wort ist wunderbar. Also da haben, ich muss eigentlich das hier nehmen, das ist dicker. Da sind viele Propheten drin. Propheten. Apostel haben hier das Wort des Herrn empfangen und es wurde dokumentiert, niedergelegt. Hast du schwarz auf weiß. Du kannst jederzeit das Wort nehmen. Das Wort ist unsere Basis. Deswegen auch die Gemeinde wird gebaut auf diese Grundlage der Apostel und Propheten. Ja. Schon die erste Gemeinde hatte sich darauf ausgerichtet. Da heißt es 2,42. Sie blieben aber beständig, also vorher hieß es, dass an jedem Tag 3000 Seelen dazugetan wurden. Die nahmen sein Wort an, ließen sich taufen. Und sie blieben aber beständig in der Lehre und Gemeinschaft der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Das heißt, sie haben sich auf diesen Christus ausgerichtet. Das machen die Apostel. Sie haben alle immer wieder auf Christus zurückgeführt. Ja? Guckt ihr die ganzen Apostel an. Guckt ihr unseren letzten großen Apostel, den Johannes, an. Johannes, wie er alle wieder zurückführt zum Anfang. Ja, wie er uns noch ein Wort hinterlässt, ja, so ein kostbares Wort, sein Evangelium, seine Briefe, die Offenbarung, ja, das ist so eine Grundlage. Er hat vom Herrn empfangen und gesehen, was die Gemeinde braucht. Und das ist alles hier. Gell? Wer ein Ohr hat, höre. Wenn wir Augen haben, können wir es lesen. Gell? Lob den Herrn. Wie habe ich immer gesagt zu meinen Schülern? Wer lesen kann, ist im Vorteil. Ist gut, wir können alle lesen. Wer lesen kann, der ist im Vorteil. Und wir können lesen. Ich denke, die meisten von uns können lesen. Obwohl heute sich viele mehr mit Bildchen und solchen Sachen beschäftigen. Aber, Schwester, das Wort ist wunderbar. Das wird vor deinen Augen zum Bild. Du wirst den Herrn darin erkennen. Seine Herrlichkeit sehen, wenn wir Umgang haben mit dem Wort. Basiert auf der Lehre der Gemeinde und der Gemeinschaft der Apostel. Ja. Und jeder von uns kennt den Herrn. Das ist eigentlich eine Voraussetzung, dass die Gemeinde gebaut wird. Wir kennen alle den Eckstein. Ja, ist nicht so, dass nur einer, ja, Bruder Thomas oder Bruder Helmut, kennen den Eckstein. Und wenn wir jetzt mal was wissen wollen, müssen wir zu ihnen kommen. Sondern alle kennen den Herrn. Das ist ja auch eine Verheißung, die wir kennen. Ja, sie sollen mich alle kennen. Vom Kleinsten bis zum Größten. Alle sollen mich kennen. Das ist der Wunsch des Herrn. Lob den Herrn. Wir brauchen keinen Mittler, sondern wir haben alle das Wissen. Wir kennen den Herrn. Wir haben die Salbung. Wir haben das Wort. Wunderbar. Ja, und jetzt bauen wir. Jetzt sind wir dabei zu bauen. Und das Gemeindeleben ist vielseitig, ist an jedem Ort ein bisschen anders. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Wir müssen alle lernen zu bauen. Das letzte Vers, jetzt, den ich noch anführe, das ist 1. Korinther Kapitel 3. Wie der Paulus gesehen hat, dass in Korinth einiges schief läuft, hat er diese Warnung niedergeschrieben. Sie waren noch unreif, hatten Streit, Spaltung untereinander sogar, was ganz dem Plan Gottes zuwiderläuft. Christus ist nicht zertrennt, sagt Paulus, sehr stark. Das kann nicht sein. Ihr vertragt nicht mal feste Speise. Ja? Milch habe ich euch zu trinken gegeben. Ja? Bis jetzt vertragt ihr sie immer noch nicht, die feste Speise. Mit euch kann man gar nicht wie mit Erwachsenen reden. Und dann wollen sie den Paulus und den Kephas und den Apollos zu was weiß ich welchen Größen da erheben. Dann sagt er, wir sind nur ein Diener. Ja? Was sagt er hier? Wer ist Paulus? Wer ist Apollos? Diener sind sie. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott gibt das Wachstum. Macht nicht Menschen zu irgendetwas. Ja? Selbst wenn du einen Bruder hast in der Gemeinde, ja, der irgendwo eine gewisse Gabe hat oder so, mach ihn nicht zu etwas. Du schadest ihm und schadest dir. Das ist nicht die Ausrichtung in der Gemeinde. Ja? Wenn ein Bruder sowieso predigt, dann ist nicht so interessant. Ja, und das sind Dinge, die in der Gemeinde keinen Raum haben. Ja? Der Herr benutzt uns alle und gebraucht uns alle, wie er möchte. Aber wenn wir unreif sind, werden wir immer so handeln. Wir werden immer irgendwelche Menschen groß machen. Oder irgendwelche Dinge, vielleicht Aspekte aus dem Wort, die uns plötzlich groß erscheinen. Ja? Der Herr muss uns hier Gnade geben und dann heißt es, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister, Paulus, also kommt mir sehr selbstbewusst in dem Punkt vor, andermal sagt er, ich bin der Geringste unter allen Heiligen, aber hier sagt er, ich bin ein weiser Baumeister. Ich war ein kluger Architekt, ja, ich habe da einen schönen Anfang gemacht, das Fundament gelegt, ein anderer baut darauf, jeder sehe zu, wie er darauf baue. Jeder sehe zu, wie er darauf baut. Und ich denke, er meint nicht nur die großen Baumeister, die nach ihm kommen, sondern wir alle. Jeder von uns muss zusehen, wie er auf dieses Fundament baut. Ja? Ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Es gibt viele Möglichkeiten zu bauen. Es wird hier noch ein bisschen ausgeführt. Ein anderes Fundament kann niemand legen. Außerdem, das schon gelegt ist. Also das musst du nicht mehr legen. Das Fundament ist gelegt. Also der Anfang ist gemacht. Ist alles vorbereitet. Welches ist Jesus Christus? Er ist das Fundament. Wenn aber jemand auf dieses Fundament baut, fragst du den Papst in Rom, auf was er denn baut? Er sagt, auf Christus. Aber wenn jemand baut, auf dieses Fundament mit Gold, Silber, Edelsteine oder Holz, Heu, Stroh, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird es klar machen. Denn im Feuer wird er sich offenbaren und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. So, also da kommt irgendwann ein Feuer. Und wir haben die Möglichkeit, und der Herr hat schon viel uns gezeigt in der Gemeinde, wir haben die Möglichkeit, mit Gold, Silber, Edelstein zu bauen. Es gibt kostbares Material zu finden im Strom des Lebens. In der Gemeinschaft mit dem Herrn gewinnst du Gold. Das ist manchmal wie am Fluss sein und mit dem Goldsieb hier Gold waschen. Geh zum Wort. Du findest Gold. Geh zum Wort, öffne dein Herz, lies das Wort mit dem Geist. Du wirst merken, da ist Gold zu finden. Halleluja. Und immer wenn du so ein Nugget mit in die Gemeinde bringst, dann machst du die anderen noch mit reich. Der Herr ist reich. Manchmal erfährst du sein Reichtum nur, wenn du ihn anrufst. Das steht in Römer 10. Das ist nicht mein Wort. Der Herr sagt, ja, in Römer 10, er ist reich für alle, die ihn anrufen. Wunderbar. Ja? Wir bauen auf das Fundament. Das heißt, wir sind alle am Bauen. Und wir sind nach Galaterbrief sind wir auch alle am Säen. Säen auf den Geist oder Säen auf das Fleisch. Bauen mit Gold, Silber, Edelstein, mit dem, was wir vom Herrn bekommen. Ja, seine Natur. Und dass der Herr auch in uns was verändert, das macht uns dann auch kostbar für den Herrn. Noch kostbarer. Das bringt seine Herrlichkeit hervor. Darauf freut sich der Herr und das erwartet er von uns. Dafür hat er uns alles gegeben, wie wir schon gesehen haben diese Tage. Alles zur Verfügung gestellt. Das Gold ist da. Silber ist da. Jede Menge Erlösung für dich. Errettung. Gell? In so vielen Situationen kannst du zum Herrn kommen, du erfährst Silber. Halleluja. Du erfährst Gold. Und du erfährst Umwandlung, ja, zum Edelstein. So viel drin. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Nur, es gibt einen Tag, wo alles geprüft wird. Und je mehr der Tag sich naht, desto mehr müssen wir uns auch darauf vorbereiten, oder? Also ich möchte gern noch mehr Gold gewinnen. Halleluja. Gold gewinne ich in so vielen Situationen. Weißt du, wenn wir zusammenkommen und Gemeinschaft haben, da gewinnen wir Gold. Wenn ich mit den Geschwistern zusammen bin, das ist kostbar. Jede Versammlung ist für mich kostbar. Jede Gemeinschaft mit einem Bruder und einer Schwester ist kostbar. Ja? Eine Zeit mit dem Herrn zu haben, ist kostbar. Ja? Wir gewinnen etwas Ewiges. Das ist ewiges Material. Weißt du, Gold, Silber, Edelstein steht dafür, das ist unvergänglich. Das bleibt. Fressen auch keine Motten und keinen Rost. Das bleibt. Das ist ein Schatz, der bleibt. Und das ist in dir dann, reichert sich das an. Und dann kommt das Gericht. Und oh Wunder, du kannst vor dem Herrn bestehen und wirst nicht zu Schanden, wirst nicht beschämt. Holz, Heu, Stroh, das ist das, was wir Menschen dazu dichten, was wir dazu machen. Ja? Was wir selber produzieren können. Ja? Wir können jede Menge Stroh produzieren. Aber das ist vergänglich, das wissen wir. Gell? Selbst wie das Wort auch sagt, weißt du, die Blume, des Grases Blume. Ja? Also normalerweise blüht Gras nicht wie eine Blume, aber das ist halt so gemeint. Das sind so diese kurzlebigen Pflanzen auf der Wiese. Ja? Wunderschöne Blüte, ja? So ein Klatschmohn oder so eine Kornblume oder was. Aber nach kurzer Zeit verwelkt, verdorrt, ja? Wird weg. Aber wir sind wiedergeboren. Aus unvergänglichem Samen. Halleluja. Wir setzen auf Christus. Und wir bauen auch mit Christus. Es ist ja nicht so, dass wir verloren gehen, wenn wir mit Holz und Stroh gebaut haben. Aber dein Werk wird kaputt gehen. Stell dir vor, dein ganzes Holz, deine ganze schöne Holzhütte, alles wird abbrennen. Dein ganzer Strohberg, deine Strohkunstwerke sind alle kaputt. Stehst nackt da, ohne was. Beim Gericht. Sie werden gerettet, aber so wie durchs Feuer hindurch. Herr Jesus Christus möchte gerne was haben, wenn der Herr kommt, wenn sein Gericht kommt. Möchte gerne etwas von Christus gewonnen haben, gell? Dass mein Werk vor dem Herrn bestehen kann. Ja, und das können wir alle. Es sind nicht nur die großen Baumeister gemeint. Es sind alle gemeint. Gell? Wie heißt es hier? Das erste war, dass wir einander dienen als Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Ja, lob den Herrn, wir sind keine Gäste mehr. Ich hoffe, dass keiner mehr heute rausgeht und sagt, ich bin ein Gast. Ja, ich gucke mir das mal an. Nein, wir sind keine Zuschauer, wir sind die Player, die Protagonisten. Lob den Herrn. Und wir dienen einander. Wir sind aktiv dabei am Aufbau beteiligt. Und wir bauen mit dem richtigen Material, auf dem richtigen Fundament. Lob den Herrn.